Willkommen zur 19. Folge der Weltenwanderer. Wir sitzen nicht mehr an dem Teich. Es war ein Fluss.
Nee. Ja, es war ein Fluss. War ein Aber Fluss. Inzwischen ist das Wetter auch zu schlecht für sowas.
Nein. Na, das wird nochmal besser. Wir kriegen garantiert nochmal so einen richtig geilen Spätsommer.
Das wäre schön.
Ja, und der bleibt dann auch persistierend, sodass die komplette Ernte ausfällt, weil Klimawandel is a bitch.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. So, liebes Publikum, ihr habt sie schon gehört.
Hallo.
Ja, und die Resident-Expertin für geschriebenen Text, Andrea. weil ich habe ja davon keine Ahnung.
Nee.
Ich hatte das sehr lange als besonderen Punkt meines persönlichen Stolzes, dass ich von der Literaturliste meiner Universität nicht ein Buch gelesen habe. Und dann kam der neue Professor und ich hatte so ein total obskures Werk in Schottland gelesen im Auslandsstudium. Ja, The Prime of Miss Jean Brodie. Übrigens total toll, das Ding hat auf irgendwie 200 Seiten 14 Flash-Forwards und 14 Flashbacks. Weil
überhaupt nicht verfilmt.
Es war gut gemacht. Es war gut gemacht. So an sich ein bisschen lahm, aber ich bin ja so und so schwer hinterm Ofen vorzulocken. Das stand dann auf einmal auf der Literaturliste.
Und dann hattest du aus Versehen ein Buch von der Literaturliste gelesen.
Die obskurste Scheiße von der Literaturliste gelesen. Ja, das, wo die Leute drauf sagen, was ist denn das? Ich glaube, ja, also ich bin der Anti-Completionist. So, machen wir erstmal Hausmeisterei. So, du musst niemanden danken, weil niemand dir einen Kaffee spendiert hat. Also, liebes Publikum, Andrea könnte, während sie das hier macht, auch sinnvollere Dinge tun. Zum Beispiel das nächste pastellfarbene Buch schreiben. Wir nennen die jetzt einfach so. Das ist jetzt das Genre.
Pastellfarbene Bücher, okay. Das letzte hat ein Herzchen auf dem Cover, ja.
Mach mich fertig. Jetzt habe ich das gar nicht hier liegen. Ich habe noch eine Kopie. Ich hätte jetzt wieder den Klappentext vorlesen können. Ja, auf jeden Fall hast du noch pastellfarbene Bücher?
Genau. Ich habe spezifisch Bücher von, also Ausgaben von Das Café der Bücherträume von einer gewissen Lena Hofmeister.
Ja,
mein alter Ego.
Die komischerweise genau deine Biografie hat.
Ja, genau. Das fällt gar nicht auf, ne?
Das macht mich total, also das ist ja das, was mich daran am meisten fertig macht, ist die Tatsache, dass dann, ja, dass dann irgendwie so ein Strauß an Pseudonymen hast, aber die AutorInnenbiografie ist.
Ja, es ist
nicht angepasst.
Die Pseudonyme sind ja eigentlich auch nur für den Buchhandel. Weil der Buchhandel macht das ja, also vor allem so Läden wie Thalia und so machen das ja so, dass die so für Gesamtdeutschland, für alle Läden für Gesamtdeutschland wird zentral eine bestimmte Menge an Büchern bestellt. Mhm. Und dann werden die halt alle an alle Läden so verschickt und dann kann das halt passieren, dass so ein Laden kriegt halt so ein Exemplar, das steht dann irgendwo ganz hinten im Regal und kein Ass sieht es. Und dann verkauft sich das nicht. Und dann bestellen die beim nächsten Buch des Autors die Menge der Bücher, die sich verkauft hat. Das heißt, es werden immer weniger, weil sich nie irgendwie auch noch das hinterletzte Buch in Hintertupfingen irgendwo in der hintersten Ecke der Bücherei irgendwie noch verkauft. Und das heißt, hin und wieder muss man einfach mal so mit einem neuen Namen ankommen und dann basieren die ihre Bestellungen nicht mehr auf den Zahlen vorher und dann liegt man wieder mehr im Buchhandel.
Das Schöne daran ist ja, dass das komplett unabhängig von Qualität ist, ne?
Ja, natürlich ist das komplett unabhängig davon.
Ja.
Ich meine, ich habe letztens wieder den Sarazin irgendwie vorne in den Buchhandlungen auf den Stapeln liegen sehen.
Nee, das ist eine andere Kategorie. Und der hat einen Namen.
Ja, das ist wahr. Ich habe dann irgendwie von hinten so ein Antirassismusbuch genommen und einfach das oben auf den Stapel gelegt.
Aber
das darf man, das ist nicht verboten.
Nein, das wurde dann noch bestimmt irgendwann wieder weggeräumt von jemandem, der total empört den Sarrazin gesucht hat.
Das kann gut sein, ja.
Ja.
Aber bis dahin hat man ihn nicht gesehen.
Ja, so. Du hast also einen größeren Stapel pastellfarbene Bücher.
Mhm,
irgendwas
genau.
Mit Kaffee.
Das Café der Bücherträume. Es geht um eine Frau, die ein Café aufbauen möchte, in dem gleichzeitig Bücher gelesen werden. So mit so einem Bücherregal, wo man dann hingehen und sich Bücher holen kann, die man liest, während man seinen Kaffee trinkt und so. Und Blind Dates mit Büchern organisiert sie dann und dann organisiert sie Lesungen und gleichzeitig soll die alte Mühle neben dem Café überbaut werden von einem Bürogebäude. Und dann sammeln sich in ihrem Café Leute, die dagegen kämpfen. Und dann ist sie ganz verzweifelt, weil sie wollte ja eigentlich nicht politisch sein, aber es ist halt so passiert.
Okay. Mhm. Kommt dann auch wieder irgendwie ein Typ vor, mit dem sie sich am Ende knutscht?
Ja, natürlich, das okay. Muss so.
No spoilers. das ist überhaupt nicht berechenbar, wie das ausgeht. Ja.
Mhm.
Weißt du, was das ist? Ich hab ja ein Exemplar für meine Mutter mitgenommen.
Ja.
Meine Mutter träumte jahrelang davon, so ein Büchercafé zu machen.
Ja, siehst du, das ist das Ding. Das ist tatsächlich der Wunschtraum von der Zielgruppe im Prinzip.
Ja, ne? So in so einer Ecke zu sitzen und dann so. Ja, also sie wollte das immer mit Krimis machen. Ja.
Ja.
Nun ja. Genau, das Café der Bücherträume.
Mhm.
Gibt es im Endeffekt bei uns wieder mal zu erlangen, natürlich auch von Lena Hofmeister höchstpersönlich signiert. Ja.
Mhm.
Aber diesmal haben wir gesagt, wir werden euch irgendwie ein bisschen quälen und wer das haben möchte. Es ist Andreas Idee, die muss das jetzt vorschlagen.
Ja, also da wir ja heute über den Hobbit reden werden und Tolkien ja berühmt ist für diese Lieder in seinen Büchern, dachte ich, ihr könntet einfach so ein Lied schreiben darüber, warum ihr dieses Buch haben möchtet oder warum ihr diese Idee toll findet oder was auch immer oder keine Ahnung, irgendwas, was euch gerade einfällt. Es muss nicht gut sein. Es muss uns für allen amüsieren, wenn wir es lesen. Und wenn ihr das okay findet, dann können wir das auch vorlesen beim nächsten Mal. Könnt ihr ja dazu schreiben, bitte nicht vorlesen, wenn wir es nicht vorlesen sollen. Ja, ansonsten einfach in die Kommentare und dann schreibt Thomas euch irgendwann eine E-Mail wegen eurer Adresse und so.
Genau, dann reiche ich die weiter und so.
Genau.
Genau, es gibt also, wir hatten gesagt 10 Stück, ne? Maximal.
Genau, und das ist nicht, also ob man ein Exemplar kriegt oder nicht, hängt nicht von der Qualität des Textes ab. So weit kommt es noch.
Nein, hier sitzt keine Jury.
Ja.
Ja, im nächsten, jetzt im September, ja, also das kommt ja jetzt hier Ende August raus. Im September fängt auch die Schule wieder an, da bin ich erstmal bedient mit Texten, die ich nicht lesen möchte.
Ja. Ich lese die dann und trage sie vor.
Ja, ach, weiß ich nicht. Also wenn du Texte haben möchtest, die du nicht lesen möchtest, ich kann dir auch gerne ein paar von meinen Aufsätzen schicken.
Darf ich dann irgendwie so komplett unlehrerhafte Randkommentare schreiben?
Nee, das mache ich ja schon. So, na dann.
Okay. Ja, also wir reden heute über den Hobbit und zwar das Buch.
Nicht? Hauptsächlich, wir reden dann hinten auch darüber, warum der Film scheiße ist.
Ja. Die Filme. Also, die Filme, es gibt ja 3. Filme.
Genau, da war nur ein Hüpfer bei mir in der Spur. Fangen wir vorne vielleicht an. Das Buch, das ist das erste bekannte Werk von J.R.R. Tolkien, John Ronald Royle, wer das immer wissen wollte. Ja. Seines Zeichens eigentlich Sprachwissenschaftsprofessor und zwar für Altenglisch. Also der ist tatsächlich auch bei mir so in der Zunft bekannt. Ich habe ja Altenglisch studiert.
Das muss total seltsam sein, oder?
Er ist nicht so bekannt, aber.
Okay, also du hast nicht in deinem Studium irgendwann mal so Texte über englische Sprache gelesen und dann steht dann so nach Tolkien ist das und das oder so.
Nee, weil der hat dazu gearbeitet. Und Sein Abschluss war zum Old Norse, also die alten nordischen Sprachen. Er hat aber auch Altenglisch gemacht. Also du kannst den technisch gesehen bestimmt zitieren für irgendwas, ich habe es aber nie getan. Was halt, also die großen Sachen, die bekannt sind, sind halt die Gebrüder Grimm. Ja, das sogenannte Grimmsche Gesetz.
Ja, okay.
Lass mich nicht lügen. Das Grimmsche Gesetz ist die zweite deutsche Lautwandlung. Jetzt denkt sich das Publikum schon, ach du Scheiße, ja, das haben wir uns jetzt nicht gedacht, wenn ihr darüber redet. Aber ich guck's mal schnell nach. Also es gibt Grimm's Law. Das heißt wirklich so, das Grimmsche Gesetz, genau, das ist die erste deutsche Lautwandlung. Das sind die weichen, also die Lenis-Konsonanten wandeln sich erst in Fortis und dann in Frikative. Also,
das hat jetzt wahrscheinlich niemand verstanden und noch weniger hat sich's irgendwer gemerkt.
Das ist vollkommen in Ordnung, solange ich weiß, wovon ich rede.
Okay.
Und da gibt es noch zum Beispiel, da gibt es noch solche Sachen wie Werner's Law und so weiter. Und da gibt es halt die zweite deutsche Lautverschiebung. Die zweite deutsche Lautverschiebung ist der Grund, warum im Englischen das Machen Make heißt und im Deutschen das Machen Machen heißt.
Wieder was gelernt.
Ja. Genau, also das ist... also das sind so die wichtigen Dinge, aber wie gesagt, also... Tolkien hat dazu gearbeitet, was wir dann auch in den Büchern wiedersehen, weil die Runenschriften zum Beispiel sind halt teilweise bei den altnordischen und althochdeutschen, also ne, den altnordischen und den altdeutschen Runenschriften abgekupfert.
Ja.
Die sind
und Er hat ja, glaube ich, vor allem auch Elbisch erfunden.
Ja.
Und dann im Prinzip seine Bücher geschrieben, um eine Welt zu haben für diese Sprache.
Ich weiß nicht, ob die Theorie stimmt, davon habe ich nie gehört.
Ich weiß nicht, das ist so eine Theorie, die immer mal irgendwo rumschwirrt.
Man weiß es nicht so genau. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach sehr viel Spaß daran hatte, dass er so, ne, so solche Welten zu gestalten. Der war in der Inkling Society, das ist diese katholische.
Wo auch der C.S. Lewis mit genau. drin war.
Ja, interessanterweise hat C.S. Lewis, also die Narnia-Bücher, haben dasselbe Problem wie der Hobbit hinten raus hat. Also nicht der Hobbit, also der Hobbit hat das Problem nicht, sondern wie der Herr der Ringe, dass es hinten raus so ein bisschen hintergründig islamophob ist und solche Sachen. Ja, und alles Böse aus dem Osten kommt und schwarz ist. Aber das besprechen wir an entsprechender Stelle, weil, also das hat auch was mit der Zeit zu tun. Er hat halt da wirklich so ein bisschen den Pfosten der kreativen, glaube ich, Fantasy eingeschlagen. Also das gab es vorher ja in dem Sinne nicht.
Ja, und darüber habe ich übrigens meine Magisterarbeit geschrieben.
Ja, dann erhält uns doch.
Ja, also es gab halt so Märchenerzählungen und so. Also alles, was irgendwie so in die Richtung ging, lief halt mehr unter Märchen. Und es gab vorher auch die Science Fiction in diesem Pulp-Magazin. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch Conan erschienen. Mhm. Und das war dann halt irgendwie nicht so wirklich Science Fiction, so Conan der Barbar und so, aber es lief halt unter Science Fiction und Abenteuer und so weiter. Und den Begriff Fantasy gab es damals halt noch nicht und er wurde dann tatsächlich von Tolkien geprägt.
Ja, Daher kommt übrigens der Begriff Pulp Fiction, liebe Menschen. Ja, das ist nicht nur der Name eines Films. Ja, Tolkien hat wirklich die Sprachen geschaffen. Er hat diese ganzen Länder geschaffen. Was da ganz spannend ist, dass wenn man das Silmarillion liest, was wir nicht extra thematisieren werden, das kommt jetzt nur hin und wieder vor, weil es ist, lest es nicht.
Ja? Sogar Hardcore-Tolkien-Fans haben aufgegeben.
Ich habe es gelesen.
Echt? Okay.
Ich habe es gelesen.
Ich habe einen jungen Freund, der tatsächlich über den Hobbit-Film dann zum Tolkien-Fan geworden ist. Der hat dann irgendwie halt den Hobbit ganz gelesen, den Herr der Ringe ganz gelesen. Und dann hat er sich an das Silmarillion herangewagt. Und dann habe ich darüber nichts mehr gehört. Ich gehe davon aus. Und dann war er kein Tolkien-Fan mehr. Dann ist er ins nächste Fandom weitergewandert.
Aber das Silmarillion zeigt eigentlich sehr schön die christliche Basis, die Tolkien hat. Ne? Er ist halt katholisch und man merkt das, weil der Entstehungsmythos, ne, dieser Welt, in der sich dann Mittelerde befindet, ist zutiefst christlich. Und es gibt halt sehr viele so protochristliche so Anleihen und so weiter. Ne? Man kann dann schon so gucken, dass die Maya, ne, und so Engel sind und lauter solche Sachen. Also die Parallelen sind sehr stark. Das ist vollkommen okay, aber man muss es halt so ein bisschen auf dem Schirm haben.
Mhm.
Und das interessiert uns alles eigentlich beim Hobbit nicht, weil es beim Hobbit so ganz weit im Hintergrund ist.
Ja.
Ja. Stattdessen ist der Hobbit ein Kinderbuch, das Tolkien eigentlich für seinen Sohn Christopher geschrieben hat. Da gibt es auch eine Stelle, also ich habe mal den Annotated Hobbit in der Hand gehabt, weil ich darüber mal ein Referat halten musste. Wenn wir an der Stelle vorbeikommen, erzähle ich das dann dazu. Und das ist halt einfach so entstanden. Der hat im Übrigen auch für seine Kinder jedes Jahr die sogenannten Father Christmas Letters geschrieben. Ja, das heißt, ja, er
stimmt.
Er hat jedes Jahr für die Kinder einen Brief vom Weihnachtsmann an sie geschrieben. In einer anderen Sprache und in einem bestimmten Duktus und so. Also der Mann war hochkreativ und hat halt auch gerne mit Sprache gespielt und so. Ja, also es ist sehr, sehr schön. Ja, was haben wir? Wir haben einen allwissenden Erzähler.
Mhm.
Und es geht um Bilbo Baggins. Bilbo Beutlin, den wir nicht so nennen, weil es ist aber, ich ertrag's nicht. Ja.
hast du den Hobbit irgendwie zum ersten Mal auf Englisch gelesen? Oder wann hast du den zum ersten Mal gelesen?
Es kann sein, dass ich den tatsächlich zum ersten Mal gleich auf Englisch gelesen habe. Aber den Herrn der Ringe habe ich auf jeden Fall auf Deutsch gelesen.
Okay.
Kann das sein, dass ich den Hobbit schon mal auf Deutsch gelesen habe?
Ich habe den Hobbit von meinem Vater vorgelesen bekommen, als ich klein war.
Mhm.
Und deshalb bin ich die deutschen Namen gewohnt.
Ja. Also so schlimm ist es nicht. Da können wir gleich noch eine spannende Sache erzählen. Wenn man in der Wikipedia sich das durchliest, wenn man auch das beim Herrn der Ringe liest, Tolkien war sehr stark, also zumindest in die deutsche Übersetzung des Buches involviert. Das war beim Herrn der Ringe so, das ist hier so. Und das ist unter anderem der Grund, warum in der deutschen Übersetzung die Elves Elben heißen. Weil der Mann war Sprachwissenschaftler und er wusste, was Elfen im Deutschen sind. Elfen sind diese kleinen Flatterwesen.
Mhm. Ja?
Dieses Problem haben wir bis heute immer noch so ein bisschen, aber die meisten Leute würden heutzutage Pixies oder Fairies sagen, was alles englisch respektive keltische, ne, so Celtic Fringe Begriffe sind. Ich schreibe euch Celtic Fringe mal als in die Shownotes mit rein, falls ihr den Begriff noch nie gehört habt. Und deswegen wollte er Elben haben. Deswegen sind die im Deutschen Elben und nicht Elfen. Ja, damit man nicht sich irgendwie vorstellt, dass Elrond so ein kleines Ding ist, das so durch die Gegend fliegt.
Ich stelle mir das jetzt gerade vor, aber halt wirklich mit dem Gesicht von, wie heißt er?
Ja, Hugo Weaving.
Ja, genau. Und diesem ständigen, miesepetrigen Gesichtsausdruck. Das ist ein sehr großartiges Bild.
Ja, Elrond. Der ist auch so ein, ne? Der ist, glaube ich, auch so ein bisschen spaßbefreit. Aber gut. Bilbo Baggins sitzt in im The Shire, ja, was irgendwie eine Nachbildung Nordenglands ist, als es noch schön war. Und er ist ein Hobbit und das heißt, er hat große haarige Füße und ansonsten ist er im Endeffekt ein kleiner wohlgenährter Engländer. Er wird besucht von Gandalf, dem Zauberer. Und Gandalf robt ihn mehr oder minder über seine eigene Gastfreundschaft in eine dicke Party hinein, nämlich mit 12 Zwergen und ihrem Anführer Thorin Oakenshield. Also Thorin Oakenshield, ne, machen wir es anständig. Ja. Wir spielen jetzt nicht Pokémon mit den Namen der Zwerge.
Nee, das muss nicht sein, aber ich hatte irgendwann mal in die Edda reingeschaut für irgendein Romanprojekt.
Ja, und die kommen da alle vor, oder wie?
Und die kommen da alle vor und Gandalf auch. Also Gandalf ist einfach auch ein Zwerg in der Edda.
Ja, es ist alles. Das Interessante ist, der Hobbit war halt viel, viel früher. Und das Worldbuilding, was du dann im Silmarillion, liest's nicht, finden kannst, das war für den Herrn der Ringe. Und das baut sich dann so auf. Also man merkt, es gibt hier auch noch andere Stellen, wo ganz offen, also das 1:1 geklaut ist, ja.
Ja.
Also ist vollkommen okay, aber man, ne? Man kann es ja wissen. Also es ist alles, weil ja immer dann noch so getan wird, so Tolkien ist der Begründer der modernen Fantasy, ja, aber der hat auch abgeschrieben. Und eigentlich hast du da so eine, ne, so eine historische Linie drin. Aber das ist ja ganz toll. Die Zwerge haben eine geheime Karte, die ihnen den Weg in den Erebor, in den Lonely Mountain zeigt. Dort sitzt der Drache Smaug nämlich auf ganz viel Gold. Ja.
Das den Zwergen ehemals gehört hat.
Ja, und sie wollen, dass sie das Gold zurückholen, respektive den Drachen verjagen. Und Gandalf schickt Bilbo als den Meistereinbrecher mit.
Mhm.
Was Bilbo natürlich leicht ablehnt, ja, weil er weiß, was er kann. Nämlich nichts. Nun ja. Trotzdem kommt er aus der Nummer nicht mehr raus und läuft dann zusammen mit den Zwergen los und Gandalf haut natürlich dann zwischendrin ab. Wie wir dann irgendwie später wissen, er redet dann, also ne, das ist so eine Background-Handlung, ist, dass Gandalf die ganze Zeit nicht da ist, weil da ein Necromancer irgendwie im Norden unterwegs ist und wir lernen dann im Herrn der Ringe, dass das Sauron ist.
Im Hobbit wird es einfach gar nicht erklärt. In den Filmen haben sie dann versucht, das mit reinzubringen, was dazu halt führt, dass sehr abstruse, unpassende Szenen aufeinander folgen. Also du hast einmal diese super ernste Handlung mit Gandalf, der immer wieder irgendwie mit irgendwelchen Elfen redet, Elben natürlich, und dann gegen halt so dunkle Mächte kämpft und so weiter. Und dann kommt halt wieder irgendwie so eine Szene aus dem Hobbit, wo sie zum Beispiel mit Fässern einen Fluss runterschwimmen und irgendwelche Orks auf ihren Köpfen rumhüpfen und so. Und das hat dafür gesorgt, dass die Verfilmung vom Hobbit so überhaupt keine konsequente Atmosphäre hat. Weil das so ein krasser Wechsel ist zwischen, hey, hier haben wir Szenen aus diesem Kinderbuch und dann hier haben wir Szenen, die eigentlich den Herrn der Ringe vorbereiten. Und das passt nicht zusammen.
Ja, besonders ironisch ist, dass die Filme alle viel, viel später rauskamen als die Herr der Ringe-Filme. In den Herrn der Ringe-Filmen hatten sie ja dann immer so Background-Kram aus dem Silmarillion und so weiter drin, das dann Background erklärt hat. Das fand ich ja ganz gut. Mhm. Ja. Wobei das total, ich kann mich noch daran erinnern, ich war mit einer sehr lieben Freundin im Kino, die kannte das gar nicht.
Mhm.
Und die hat mich dann immer zwischendrin ausgefragt. Und ich so, nee, das ist aus dem Silmarillion, nee, das ist das. Und ich saß dann irgendwann total genervt und exasperated neben mir, aber hat es trotzdem genossen.
Okay.
Ja, sie reisen durch die Gegend, sie treffen ein paar Trolle. Ich glaube, bei den Trollen findet er Stich war es für andere ein, also Sting, wie heißt denn das im Englischen, das Teil? Sting heißt das, glaube ich. Das ist ein Schwert, also das ist eigentlich ein Dolch, ein Elfendolch, der anzeigt, wenn Orks in der Nähe sind und er ist ja klein.
Ich finde das immer ganz lustig, weil du hier halt diese ganzen Fantasy-Traditionen halt zum ersten Mal hast im Prinzip. Also zum Beispiel diese Sache mit irgendwelchen Waffen, die dann zum Beispiel glühen, wenn Gegner in der Nähe sind oder so. Das ist halt alles später in der Fantasy, sind das so Elemente, die immer und immer wieder in Fantasy-Romanen vorkommen.
Ja, weil die auch erwartet werden, ne?
Ja.
Aber auch so ein bisschen. Ja, dann gehen sie weiter nach Rivendell. Da ist, wie gesagt, Hugo Weaving und guckt ernst. und dann klettern sie über die Misty Mountains, also ja, diese Bergkette außerhalb des Shires, die in denen auch die Minen von Moria sind, allerdings sind die weiter südlich und sie werden von Goblins gefangen und und die Zwerge werden von Gandalf gerettet, während Bilbo sich halt trennt und wir treffen jemand anderes, nämlich Gollum. Mhm. Und in der Nähe von Gollum findet Bilbo einen Ring, der ein Zauberring ist.
Ja.
Und der auch überhaupt nicht wichtig ist.
Was er herausfindet, als ihm der Ring aus Versehen auf den Finger rutscht und er feststellt, dass er damit unsichtbar werden kann. Ja. So. Und was ich ganz lustig finde, ist diese Sache mit den Rätseln. Also Bilbo trifft dann Gollum und Gollum bietet an, dass er Bilbo den Weg raus aus den Bergen zeigt, aber nur, wenn der diese verschiedene so einen Rätselwettbewerb gewinnt. Und wenn Bilbo den nicht gewinnt, dann darf Gollum Bilbo fressen. Mhm. Und dann stellen die sich halt gegenseitig so Rätsel und wissen immer die Antwort und so, bis dann Bilbo irgendwie ja diesen komplett lahmen Trick macht, so von wegen, was habe ich in meiner Tasche? Und Gollum kommt nicht drauf. Und dann stellt sich halt raus, dass das der Ring ist. Und Gollum wird scheiße wütend. Und will den Ring wieder haben.
Weil das ja sein Precious ist.
Genau. My Precious.
Die Rätsel, ich habe das hier zwischendrin auch gelesen, die Rätsel sind insofern ganz lustig, als dass Bilbo wohl Rätsel aus dem 19. und 20. Jahrhundert benutzt und Gollum benutzt die ganze Zeit Rätsel aus der nordischen Mythologie.
Mhm.
Ja, also so dieses, das ist ja auch, The Shire ist im Endeffekt modernes England und dann hast du aber diese mittelalterliche Zwischenwelt, ne? Also diese Mischung ist schon ganz interessant. Also das macht ja dann auch das Fantasy-mäßige aus, ne? Dass es eben nicht historisch ist.
Ja.
Ja. Er entkommt dann und bevor alles zu spät ist, kommen die Adler. Die Adler kommen! Und retten sie und fliegen sie zum Haus von Beorn. Dem Bärenmann. In seine goldene Halle Heorot. Und ich hab ja zuerst irgendwie einen Hobbit gelesen und dann habe ich irgendwann mal Sprachwissenschaft studiert und dann dachte ich mir so irgendwann, als ich den Hobbit dann nochmal in der Hand hatte, what the fuck? Also.
Das ist direkt aus Beowulf geklaut.
Das ist direkt aus Beowulf geklaut, richtig. Beorn heißt auch Bär und Heorot ist die goldene Halle in Beowulf.
Mhm.
Ne? Der einzige Unterschied ist, dass Beorn im Hobbit ein Shapeshifter ist, glaube ich, ne? Der ist irgendwie ein.
Ja, also der kann sich halt in einen Bären verwandeln. So.
Genau. Ja. Sie kommen aber bei dem Unter allein schon, weil er Gandalf kennt und dann klettern sie in den Mirkwood, also in diesen dunklen Wald hinter den Misty Mountains und da sind dann die Waldelfen. Unter anderem schlecht gelaunt. Ja, ein gewisser Legolas tritt da auf.
Ich finde das übrigens ganz interessant, wie die Elben da dargestellt werden. weil das sind halt noch so viele Sachen, die inzwischen so in der moderneren Fantasy auch so ein bisschen verloren gegangen sind, weil es gibt ja halt eben diese in der nordischen Mythologie auch viel diese Sachen, wenn die Elfen so im Wald tanzen und man da als Mensch mit reingezogen wird und da im Zweifelsfall auch noch was isst von deren Speisen oder so, dann ist man halt für immer verloren. Und das ist generell mehr so ein, also die sind noch so ein bisschen bedrohlicher, als man das sonst jetzt in der modernen Fantasy oft hat, wo sie ja oft irgendwie so einfach so Hippies sind in irgendwelchen Waldstädten.
Ja, ich habe da eine Theorie. Und zwar ist der Einfluss sehr wahrscheinlich, kommt ja von diesen Fairy-Geschichten, von The Fae Folk, ne?
Und ja, aber es kommt auch, das hatte ich mal recherchiert für einen Roman, der nie veröffentlicht wurde. Es gibt halt in der nordischen Mythologie die Alfe, also das sind halt auch so dunkle, düstere Elfen.
Und genau,
so.
Von denen kommt der Wort, sind das nicht die, von denen das Wort Albtraum kommt?
Das kann sein. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, die sind nochmal was anderes. Der Alp ist nochmal eine eigene Mythologiegestalt, die sich auf Leute setzt, wenn sie schlafen. Sodass die nicht richtig atmen können. Und deshalb heißt das dann auch Alpdruck. Aha. Daher kommt das Wort Albtraum.
Okay, und wie heißen die jetzt? Alfen?
Alfre, also A-L-F-R.
Ah, okay. Ah, also die deutsche Wikipedia ist der Mann, das ist der altnordische Name für Elfen. Und da kommen sie halt auch von den Naturgeistern. Also ja. Da geht halt auch diese da kommen ja auch diese Fairy-Geschichten auf der anderen Seite her, ne? Also du hast das dann immer. Sehr schön. Ich gucke jetzt gerade auf eine Seite mit lustigen Dingen voller Thornrunen und so. Ja. Verlinken wir aber natürlich. Das Publikum hat diesmal was zu tun. Sie sind da im Wald bei den Waldelfen. Und irgendwo kommt da auch die Spinnenszene. Die da nur drin ist, weil Christopher Tolkien Angst vor Spinnen hatte.
Und dann dachte sein Vater so, hey, lass uns.
Traumatisieren wir doch ruhig das Kind, genau.
Genau. Lass uns was über Riesenspinnen schreiben, die fast alle Zwerge fressen.
Ja, deswegen ist auch eine Riesenspinne im Herrn der Ringe. So. Sie schaffen es dann zum Erebor und da gibt es so eine Stadt am See, also da ist ein See davor und da ist eine Menschenstadt. Und da ist der unheimlich fantasiereich benannte Bard, der kein Barde ist, sondern ein Jäger. Ja. Und der hilft ihnen ein bisschen. Und dann klettern sie irgendwie in diesen Drachen, ja, also klettern sie zu diesem Ding hoch und alle gucken auf Bilbo und sagen, dann mach mal auf. Ja.
Also sie hatten irgendwie, glaube ich, bei Elrond haben sie rausgefunden, dass es einen geheimen Seiteneingang gibt in diesem Berg.
Und das den stand, finden glaube ich, schon auf der Karte. Aber
ja, genau. Also sie haben rausgefunden, dass das auf der Karte steht, weil das war irgendwie versteckt auf der Karte aufgeschrieben. So. Ja, und dann klettert Bilbo da durch und klaut dann dem Drachen was und der Drache merkt es und wird wütend und greift die Stadt an.
Ja. Und die Tür ist gesichert mit Moonletters, also mit einer Runenschrift, die man nur an bestimmten Tagen lesen kann. Und diese Runenschrift sieht im Endeffekt ein bisschen aus wie die altenglische respektive althochdeutsche Runenschrift, also wie das Futhark und das Futhork. Ist aber nochmal eigenständig. Also zum Beispiel hier die Odal-Rune ist in den, also bei Tolkien heißt es dann Sirt oder Sirth. Ja. Und die Odal-Rune, also das O, das ist so ein Viereck mit so zwei Beinchen unten, ist zum Beispiel in Sürfen langes E und so. Also er hat das teilweise umgelegt und hat teilweise auch neue gefunden. Ich habe da halt nur drauf geguckt und gesagt, warum ist das in Altenglisch? Aber ja. Was zum Beispiel die Surf-Runen nicht haben, die haben zum Beispiel kein Thorn. Das Thorn ist das ist ein Strich und an der Seite ist ein Dreieck. Und das ist die Rune für das TH.
Ah, ja. Okay.
Und das heißt halt, also das ist die TH-Rune und das kommt von Thorn, von der Dorne. So der Klassiker, aber das ist so, wer sich mit Runenschriften beschäftigen möchte, kann das gerne tun. Das ist ganz spannend. Ich habe das an der Uni mal gelernt. Nicht, dass ich jetzt Runen wirklich lesen könnte, aber wenn ich lang genug drauf gucke, dann verstehe ich das Zeug manchmal. Allerdings brauche ich auch manchmal einen Zettel, wo dann irgendwie nochmal die Korrespondenzen drinstehen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie Runen in Schriften lesen oder so. Aber ich hatte Professoren, die sowas konnten. Interessanterweise dann hier die Tür im Herrn der Ringe, das ist dann in Elbisch und das ist nochmal so eine geschwungene Schrift und so, ne? Also das ist dann nochmal was anderes, aber das taucht alles wieder auf. Das ist also tatsächlich von Tolkien alles auch so angelegt. Allerdings sieht man im Hobbit halt, dass es Veränderungen von Dingen sind, die er kannte, während die Neuschöpfungen dann eher im Herrn der Ringe passieren, ne? So, Smaug zündet den Menschen die Stadt an.
Jo.
Und
Film ist das Benedict Cumberbatch.
Der Drache.
Ja.
Okay, soweit habe ich den Film nicht. Ich fand die Filme unerträglich. Das war so lang. Das ist ein Kinderbuch. Das wirst du doch wohl in 90 Minuten erklärt bekommen.
Anscheinend nicht.
Nee, anscheinend muss ich einen kompletten dritten Film machen, wo wir wieder mit CGI eine riesengroße, sinnlose Schlacht veranstalten.
Um fair zu sein, es gibt eine riesengroße, sinnlose Schlacht im Hobbit am Ende.
Ja, aber die kann man auch kurz halten.
Ja, das ist wahr.
Ja, also du musst doch jetzt nicht bei den 20 Charakteren, die du da hast, bei jedem so 5 Minuten zugucken, wie er Leute umbringt.
Aber was macht man denn sonst in Hollywood-Filmen?
Weiß ich nicht. Außer
zugucken, wie die Hauptcharaktere Leute umbringen. Ich dachte, das ist der ganze Sinn von Hollywood-Filmen, oder?
Jetzt bist du zynischer als ich. Auf jeden Fall, Bart wird verraten, wo Smaug eine verwundbare Stelle hat. Bart schießt einen Pfeil da rein, weil er ein super Junge ist und dann bringt er den Drachen um. Jetzt ist der Drache weg und wir wissen ja aus der Politikwissenschaft, ein Machtvakuum führt immer dazu, dass es nicht besser wird. Ja? Dementsprechend, die Zwerge setzen sich im Erebor fest und haben natürlich jetzt das ganze Gold. Die Menschen denken sich, ihr Deppen, ja, und die Orks und die Goblins sind immer noch sauer.
Und die Waldelben kommen auch, und weil der Drache ihnen auch irgendwas gestohlen hat und wollen das wieder haben. Und dann gibt es erst die Schlacht der drei Heere.
Genau. Und dann
halt die Zwerge, die Menschen und die Elben sind, und dann kommen die Orks noch dazu.
Und dann ist die Schlacht der fünf Heere, wobei die Zwerge, die Menschen und die Elfen sich dann vereinen, weil Goblins und Orks.
Ja.
Ja, Wargreiter. Also es sind im Endeffekt, es sind Goblins und Wargs und die sind dann noch die anderen zwei Heere, was ein bisschen, ne? Später ist das dann alles immer eins. Ja, Bilbo hat irgendwie den Arkenstone, das ist hier so das Item der Regierung oder so, und ja.
Was Thorin haben möchte, damit er wieder rechtmäßiger König der Zwerge wird oder so, irgendwas in der Richtung.
Ja. Naja. Auf jeden Fall kriegt dann jeder am Ende seinen Teil vom Gold ab. Und Bilbo nimmt gar nicht so viel davon und kehrt in Shire zurück.
Und ich glaube, alle Thorin stirbt, oder?
Ja, Thorin stirbt. Thorin stirbt. Sagt am Ende noch, okay, der Bilbo, der war eigentlich doch nicht so ein schlechter Junge. Und dann kehrt Bilbo nach Hause zurück, ein reicher Mann, den alle im Shire eigenartig finden. Ja, to be continued in der Herr der Ringe. Und er schreibt das Buch, und das Buch ist eigentlich der Hobbit. Ja, There and Back Again.
Mhm.
Oder das rote Buch der Westmark. Soweit ich weiß.
Das weiß ich nicht.
Das ist dieses rote Buch taucht dann komischerweise irgendwie im Herrn der Ringe auf einmal auf, weil das dann ja von Frodo auch weitergeschrieben wird.
Ja, das ist so.
Ja. So. Ja, und natürlich behält Bilbo den Zauberring. Ne?
Ja.
Der ja total unwichtig ist.
Ja, es ist einfach so ein süßer Ring, mit dem man sich unsichtbar machen kann.
Ja.
Und das ist, im Hobbit hatte Tolkien auch schon dieses Ding, dass es dann irgendwie noch mal eine ganze Weile im Auenland weitergeht, während man schon dachte, die Geschichte sei fertig. Weil Bilbo kommt ja zurück, als seine ganze Verwandtschaft irgendwie gerade dabei ist, sein ganzes Zeug unter sich aufzuteilen, weil sie denken, dass er tot ist. Und dann spielt er denen noch Streiche mit dem Ring und so. Und die sind alle voll enttäuscht, dass er sein Zeug doch noch behalten möchte und so weiter.
Ja. Ich lese das gerade. Die Sachen, die heutzutage da drin sind für den Herrn der Ringe, die standen erst in der zweiten Auflage.
Ah, okay.
Weil Tolkien die dann eingebaut hat. Liebes Publikum, das ist die Stelle, wo Andrea wieder sagen wird, man zieht sie's halt aus dem Hintern, bis man es weiß.
Ja, ist so. Und wenn man so richtig berühmt ist, dann kann man sogar noch eine zweite Auflage rausbringen, in der man einfach Dinge verbessert.
Ja.
Den Luxus haben sonst nicht so viele Leute.
Also, er hat nicht nur die Fantasy erfunden, sondern auch den Redcon.
Ja. Naja, das hat vor ihm wahrscheinlich schon irgendwer erfunden.
Ich glaube, den Redcon hat schon irgendwie wahrscheinlich Homer erfunden, der jeden Tag was anderes erzählt hat.
Gut möglich. Ja.
Haben wir genug gegen die Filme gehatet?
Ja, also wir haben schon gesagt, dass die Filme nicht zusammenpassen. Du wolltest noch irgendwas sagen, was du nicht verstehst an den Filmen.
Ja, das haben wir schon gesagt. Es ist unendlich lang.
Ja.
Es ist, also gefühlt besteht der dritte Film nur aus der Schlacht, der zweite Film nur aus dieser Goblin-Szene, ja, und der erste Film, sie latschen los.
Ja.
Straffen?
Ja, das Ding ist halt echt, dass sie ja versucht haben, so dieses Herr-der-Ringe-Feeling damit wieder aufzubringen, aber das funktioniert halt nicht, weil der Hobbit so vom Stil her komplett anders ist, der Herr der Ringe. Und das hätte man...
Ich muss das nochmal sagen, hier war eine irgendwie... Die Technik wollte nicht.
Also,
Der Hobbit ist anders erzählt, also, ne?
Ja, der Hobbit hat einen anderen Stil.
Ja, es ist ein Kinderbuch.
Also, ist es ein Kinderbuch, ist es lustiger, ist es ein bisschen simpler, es gibt nicht so viel komische Politik. Und das ist einfach, das hätte man im Film einfach auch so umsetzen müssen.
Ja.
Aber dann hätte man ja nicht an den großen Erfolg des Herrn der Ringe anknüpfen können, so marketingtechnisch.
Warum denn nicht? Ich meine, also bitte, du kannst doch auch einfach so ein 3-Stunden-Ding mit Intermission machen, ne?
Ja.
Guckt sich doch eh kein Kind an. Gucken sich doch nur Erwachsene an, die irgendwie reminiszieren wollen oder so.
Ja, aber wenn du 3 Filme machst, dann verdienst du 3-mal so viel Geld.
Ja, aber ist halt auch scheiß. Also,
ja.
Und was mir dann auch so eine Sache ist, der Herr der Ringe ist ja auch in den 3 Büchern so aufgeteilt. Ne? Mhm. Das hat ja jedes dieser 3 Bücher hat ja auch so ein bisschen seinen Klimax. Ne?
Mhm.
Also das erste Buch endet irgendwie, dass sich die Party auftrennt, das zweite Buch endet bei der Schlacht in Helm's Deep und das dritte Buch endet dann halt bei der großen Schlussschlacht und wir schmeißen den Ring weg und ja, dann kommt hinten noch eine halbe Stunde Scheiß, wo man sich fragt, was soll das? Aber das hast du ja im Hobbit nicht. Ja, also der Hobbit ist ja straightforward eine Geschichte.
Ja, das ist so.
Ne? Also dementsprechend ist dann auch diese Unterteilung in drei Filme, wo macht man den Cut? Ja, also wo machst du sinnvoll den Cut? Und dann musst du halt Dinge überbetonen. Es ist traurig. Ein bisschen. Ich habe die auch nicht wirklich mit Freude gesehen. Ich habe sie dann irgendwann mal so nebenbei mitgenommen. Ja, aber so, bäh.
Ja, ich war für den ersten noch im Kino und dann war ich nicht mehr im Kino.
Ja, ich habe das irgendwann mal hier so bei Netflix oder so nebenbei laufen gehabt. Nun gut.
Ja, das heißt, wir sind uns einig, das Buch ist...
Das Buch ist zu empfehlen.
Film nicht.
Das kann man auch wirklich seinen Kindern vorlesen, insbesondere wenn sie Spinnen nicht mögen. das ist der große Aufschlag der Fantasy, der richtig große, mit dem beschäftigen wir uns dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich, nämlich mit dem Herrn der Ringe. Die kreative Kapazität, die da dahinter steckt, das ist ähnlich durchgehämmert wie, oder ähnlich krass wie Alice im Wunderland. Und was ich ein bisschen traurig finde, ist, finden wir das nochmal in der modernen Fantasy, dass jetzt mal so jemand so einen richtig großen Neuentwurf macht?
Ja, das Ding ist halt, dass du ein englischer Professor sein musst, Anfang des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts, um sowas zu schreiben, weil die hatten halt einfach Zeit für so einen Scheiß. Wer hat denn heutzutage Zeit dafür, sich so eine ganze Sprache auszudenken und dann die Welt dazu und da irgendwie jahrelang dran zu arbeiten und so? Das ist ja alles irgendwie so auf Produktivität getrimmt und so. Selbst wenn du Professor bist, da musst du irgendwelche Forschungsprojekte anmelden und so weiter und tatsächlich deine Studenten dabei betreuen. Und das ist halt so ein Ding. Man bräuchte halt mehr Leute, die sich langweilen, dann würde sowas auch passieren, aber die Leute langweilen sich einfach nicht genug.
Ja. Und wenn man das bei Amateuren, ja, sich dann anguckt, das haben wir ja bei J.K. Rowling schon besprochen. Ne? Wo dann das Plotten anfing. Also es ist schwierig, glaube ich, heutzutage, ja. Ich nehme das schon mit. Aber trotzdem, wäre das nochmal schön, weißt du, so eine neue Fantasy-Welt. Ich glaube aber auch, dass die Lese- und dass die Erzählgewohnheiten der Leute so sind, dass sie dann dastehen und sagen, ja, willst du mir denn helfen? Ja?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Ding. Also das ist auch von den Verlagen her so, dass die halt sagen, ja, es muss zwar irgendwie innovativ sein, aber nur so ein bisschen. Und wir müssen die Leser halt schon irgendwo abholen, wo sie das kennen. Also an einem Ort abholen, den sie kennen, um sie dann irgendwie neueren Dingen näher zu bringen und so. Also das ist schwierig, auch weil eben jetzt Verlage so als wirtschaftliche Unternehmen halt deutlich stärker arbeiten. Und dann halt irgendwie auch drüber nachdenken, ja, wie soll ich denn das verkaufen? Und wenn du dann irgendwas hast, was potenziell ein neues Genre schaffen könnte, dann ist halt so die erste Frage einfach, ja, wo im Buchhandel sollen das stehen? Und wenn du darauf keine klare Antwort geben kannst, dann verkauft es sich nicht.
In der Ecke Kuriositäten.
Ja, das wäre cool. Ich hätte gerne so eine Ecke.
Es ist ja schon so, ne? Also es gibt ja so den Comic-Spezialhandel und so. Aber da stehst du halt nur da, ne? Da hast du dann auch keine Breite oder so.
Ja.
Also du müsstest irgendwie einen neuen Wurf machen und dann muss es Dennis Scheck gefallen. Dann hast du eine Chance.
Ja, das ist so. Ja. Das könnte funktionieren.
Na dann, das wäre ja noch ein Nebenprojekt für dich.
So, einfach mal ein neues Genre erschaffen.
Ich habe vollstes Vertrauen.
Super. Kannst du dann irgendwie so mir einen Mäzenengehalt zahlen oder so irgendwas? Ich brauch so 10 Jahre, in denen ich nicht arbeiten muss, dann geht das.
Ein Mäzenengehalt. Nein, ja. Das kann ich nicht.
Verdammt.
Aber ich kann das Publikum nochmal dazu aufrufen. In den unten unter der Folge ist ein Mitarbeiterding. Da ist einmal in Andreas Webseite verlinkt. Die ist nicht so spannend. Und daneben ist der Kofi verlinkt. Ja, da könnt ihr draufklicken und ihr den Start des Mäzenengehaltes geben.
Genau. Aber was heißt da, meine Webseite ist nicht spannend? Die wurde nur seit einem halben Jahr nicht aktualisiert.
Beweisführung abgeschlossen.
Ja, okay.
Da ist nicht mal da. Ist da das aktuelle? Das letzte war, glaube ich, das aktuelle pastellfarbene Buch. Nee, ne?
Ja, nee, stimmt. Das habe ich da noch nicht gepostet. Ich war da irgendwo beschäftigt, neue Bücher zu schreiben.
Ja.
Ja, okay.
Die aber auch pastellfarben werden.
Na, mal gucken.
Mal gucken. Ja. Wie immer Dinge, über die wir nicht reden können.
Mhm.
Ja. Nun gut.
Nun gut.
Dann können wir ja diese Reise beenden. Und wünschen euch allen einen schönen Restmonat. Ach, siehst du, das können wir noch schnell klären. Herr der Ringe, machen wir jedes Buch einzeln?
Ja, klar.
Ja, wird auch also so ein bisschen viel.
Ja.
Okay, das heißt also beim nächsten Mal, der Herr der Ringe, wie heißt das der erste Teil nochmal?
Jetzt fragt
mich zweite heißt die nicht. Zwei Türme? Oh Gott.
Ja, das weiß ich auch. Ne, und das aber ich weiß nicht, wie das erste heißt.
Ich geh mal schnell. Wir sind solche Profis, wir müssen eigentlich erst in einem Monat vorbereitet sein. The Fellowship of the Ring.
Ah, okay.
Die Gefolgschaft des Ringes. Ja. Oder auch Leute, die hinter Hobbits herlaufen.
Ja, passiert so. Nicht so.
Also dann beim nächsten Mal The Fellowship of the Ring. Ja, ich hoffe, ihr habt alle diese Druckbetankung an tiefem Wissen überlebt. Das ist jetzt so im Vergleich zur letzten Folge. Genau, ja, auf der anderen Seite.
Man muss immer abwechseln.
Genau. Ja. Und wenn ihr noch nichts zu tun habt und wenn ihr noch ein Projekt braucht, lernt doch einfach Runen lesen. So, wir wünschen euch also allen einen schönen, was sind das? Ja, September sozusagen, weil wir kommen ja erst Ende September wieder. Mhm. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und tschüss.
Tschüss.